Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de und meine Stimme ist schon ein bisschen beschlagen, da die der Abend gestern ein bisschen länger war. Und bei mir zu Gast ist der wunderbare Christian. Grüß dich.
Ja, ich grüße dich. Hallo. Der Abend ging länger. Wo ging's hin?
eigentlich, also es war eine Besprechung für ein Kurzfilmprojekt, das wir im Sommer drehen. Ausgeartet im Irish Pub.
So,
ne? Naja, also es waren auch ein paar Guinness mehr als, ne?
Guinness kann ich überhaupt nicht trinken. Ich bin mehr so ein Cider-Typ. So dieses, ich weiß nicht, ich habe mich so von Bier wegentwickelt. Ich bin eher so der Cider-Trinker.
Ja, aber also ich bin eigentlich auch gar nicht der Biertrinker. Aber so ein Guinness, also so dieses irische Bier, das hat bei mir irgendwie noch so eine Sonderstellung. Ich finde, das ist so herb. Und so geschmackvoll und so tief, dass man das eigentlich immer trinken kann.
Praktisch wie Lords of the Fallen.
Praktisch wie Lords of the Fallen. Wollte ich gerade sagen, weil unser Protagonist von Lords of the Fallen, der trinkt bestimmt auch Guinness zum Frühstück. Sehr kräftiger Typ und eigentlich eine Überleitung. Aber bevor wir zu Lords of the Fallen kommen, unser heutiges Thema, ganz kurz zu dir, Christian. Du warst bei uns noch nicht zu Gast, oder?
Nein, ich bin tatsächlich heute das erste Mal hier. Ich habe gehört, so als anstrebender Internetmogul muss man mal bei Insert Moin zu Gast gewesen sein. Deswegen bin ich heute hier.
Das ist der einzige Grund. Der einzige Grund, weshalb ich zeige.
Wieso die ganzen Leute, die dann zu Stefan Raab gehen, einfach weil sie irgendwas zu promoten haben. Ja, und übrigens, der Christian hat heute auch seine neue CD mitgebracht. Genau. Das kann man sich übrigens mal merken, so an euch gepitcht, so als Content-Verwertungskonzept für die Monetarisierung.
Genau, echt. Hier muss man mal zu Gast gewesen sein. Das ist wie so eine Late-Night-Show.
Ja, genau. Also das gehört einfach zum guten Ton, einmal bei Insert Moin. Dann habt ihr ja auch noch so Dauergäste, aber...
Es ist einfach nur so ein bisschen Geplänkel und dann so zufällig wird dann irgendwie eingeschoben. Ach so, ach der Christian, der hat einen... Was hast du eigentlich? Hast du einen YouTube-Kanal?
Ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal, aber... Bevor jetzt wieder alle Leute denken, oh, jetzt habt ihr euch hier so einen Assi-YouTuber rangeholt. Nein, ich bin hauptberuflich bin ich tatsächlich leitender Redakteur von playmassive.de. Das ist eine Fachseite für Online- und Rollenspiele. Mhm. Ja, und nebenher betreibe ich halt noch einen YouTube-Kanal bei uns mit im Netzwerk.
Und was machst du da so?
Let's Plays.
Ach so.
Genau, seit vielen Jahren schon, seit 2011, also schon ein bisschen länger. Mhm. Mit The Witcher damals angefangen und halt Ende letzten Jahres auch. Oder Mitte letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, ich glaube Mitte letzten Jahres, dann auch Lords of the Fallen gespielt.
Ja, bietet sich an, ne? Also ja. Ist ja auch so, soweit ich das beurteilen kann, ganz gutes Let's Play-Spiel, kann man viel drüber sagen.
Eigentlich nicht, weil die Story ja ziemlich kryptisch ist. Also du wirst da ziemlich alleine gelassen.
Ich glaube, wir sollten ein bisschen weiter vorne anfangen bei Lords of the Fallen.
Ja, müssen wir.
Also ganz kurz, also Lords of the Fallen, ihr merkt, ich bin noch ein bisschen, also ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden. So, deswegen bitte ich zu entschuldigen, wenn ich hier wirschen Scheiß erzähle. Aber Lords of the Fallen hat jetzt kürzlich den Computerspielepreis, den deutschen Computerspielpreis gewonnen als bestes deutsches Computerspiel, wenn ich mich nicht irre.
Genau,
und richtig. Und hat deshalb dieses Spiel nochmal so in meine Aufmerksamkeit gerückt und so. Und es liegt zugegebenermaßen auch schon ein bisschen länger hier auf meinem Stapel. Ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, weil, verdammt nochmal, Bloodborne hält einen so lange auf. Und ist aber im Grunde genommen auch so ein Spiel, das auch ständig so in selben Atemzug genannt wird. Also man sagt halt immer Dark Souls, Demon's Souls sowieso. Und dann gibt's noch Lords of the Fallen. Und jetzt, wo es jetzt wieder so in den Vordergrund gerückt ist und jetzt diesen Preis gewonnen hat, habe ich gedacht, jetzt müssen wir eigentlich mal drüber reden über dieses Spiel. Das haben wir irgendwie nie geschafft, hier in dieses Themenroster unterzubringen, um mal mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. denn lange Rede, kurzer Sinn. Also Lords of the Fallen ist das Spiel von Deck 13. Die haben vorher Adventures gemacht, hauptsächlich. Also zum Beispiel Jack Kane ist ein sehr, sehr bekanntes Adventure von denen. Die haben auch Venetica zum Beispiel gemacht. Und die Ankh-Reihe, Das ist also dieses, dieses Monkey Island-artige, was im Ägypten spielt, im alten Ägypten und so. Alles sehr storylastige, sehr witzige Spiele auch. Also Deck 13 hat schon eine ziemlich lange, große Karriere hinter sich und Lords of
the Fallen. Die haben auch Moorhuhn, Tiger and Chicken gemacht.
Ja.
Man muss mit dazu sagen, dass Deck 13 auch teilweise ein Auftragsentwickler ist. Also jetzt kein Entwickler, der nur seine eigenen Ideen pitcht, sondern halt auch mal einfach einen Auftrag kriegt und den dann einfach umsetzt.
Genau. Die haben, also die machen es halt wie, also was das ganz üblich ist in der Industrie, also so eine gute Mischung aus beiden. Also so die Balance aus sehr vielen eigenen Produkten und aber auch natürlich Auftragsarbeiten, um über Wasser zu bleiben. Man macht es normalerweise halt auch so. Genau. Also man verkauft natürlich dann Konzepte, beziehungsweise lässt sich dann irgendwie beauftragen und entwickelt parallel dann halt irgendwie noch ein anderes Projekt, was man dann, wo man wirklich so sagt, so, das ist unser Ding. Also so machen es eigentlich die meisten Entwickler, ist auch so der übliche Weg. Und Deck 13, wie gesagt, aber Deck 13 ist eigentlich bekannt fürs, also ich will jetzt mal nicht so, doch, wir können sagen Story-Spiele, oder?
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel ist ja Venetica, hast du ja auch schon genannt. Mhm. Es ist ja für Lords of the Fallen Spieler, wer jetzt nicht gerade sagt, das ist ein Dark Souls-Abklatsch, der sagt eigentlich eher, das ist Venetica. Also quasi die geistige Fortsetzung von Venetica ist, weil sehr viele Gameplay-Elemente beibehalten wurden und verbessert wurden.
Genau, und das ist ja eigentlich schon des Pudels Kern, Christian. Denn es ist eigentlich gar kein so großer Dark Souls-Rip-Off, wie alle immer sagen. Ich habe das eingelegt und gedacht, ey, das ist ja wie Venetica.
Ja, richtig. Ich glaube, das ist einfach die Sache. Dark Souls ist ja gerade absolut popkulturell, weil, naja, ich muss sagen, mir gefällt teilweise die Behandlung von Dark Souls nicht, wenn man das so jetzt auch gerade bei Bloodborne wieder in die Medien liest. Mhm. Schwerste Spiel überhaupt und schweißtreibende Stunden und keine Sekunde ohne Aufmerksamkeit und wer einmal kurz wegguckt, ist sofort tot. Alles nur erstunken und erlogen, die ganzen Superlative. Aber Lords of the Fallen hat halt das Pech gehabt, dass es genau in dieser Zeit populär geworden ist, wo halt auch der Hype um Dark Souls 2 war. Mhm. Und das haben dann die Leute gesehen und gesagt, oh, das sieht ja aus wie Dark Souls. Und das war von vornherein schon so eine Geißel für den Entwickler gewesen, da so in diesen Haufen so reingestochen zu haben.
Es ist auch irgendwie so merkwürdig, dass das so bei Computer, in der Computerspielszene so, ich sag mal, Inspirationen aus anderen Titeln so sehr getadelt werden. Also wenn Spiele aufeinander folgen von der Release-Liste und da gibt's ein Element, das sich irgendwie überschneidet. Und das wäre jetzt hier bei Lords of the Fallen wohl am ehesten die Steuerung, dass man mit der Schulter sein Schwert schwingen kann und so weiter. So, das ist halt schon etwas, was ziemlich stark an Demon's Souls und so weiter erinnert. Und dann schreien so viele Leute auf und sagen, das ist geklaut, das geht überhaupt gar nicht. Aber dabei ist Inspiration und sich Ideen von anderen Sachen zu holen ein schon beinahe philosophisches Grundkonzept der Kunst. So, also du holst dir Inspiration von deiner Umwelt und von deinem Drumherum. Und wenn du dir eine Idee von irgendwo anders herholst und damit was ganz Neues und was anderes machst, ist daran so schlimm.
Ich glaube, das ist generell mittlerweile so eine getrennte Einstellung, weil es wird uns schon sehr, sehr viel massenbrei serviert in der Gaming-Welt. Also gerade von den großen Publishern, jedes Jahr die neuen Titel, alles ist irgendwie gleich. Ist natürlich dann so ein bisschen, da wird das dann auch sehr, sehr gerne übernommen. Und gerade die Leute, die sich im Internet dann äußern, sehr oft und gerne äußern, das sind ja jetzt nicht auch unbedingt, sage ich mal, die großen Denker. Sehr, sehr oft halt auch einfach die Leute sagen, ist voll geklaut, ey, aber voll nachgemacht. So. Ja, ist leider auch so.
Ist es aber hier halt nicht. Also wie gesagt, Venetica ist ein bisschen, wann kam das raus? Ich glaube 2009
kam es raus. Ich muss sagen, ich cheate, ich habe nebenbei die Wikipedia-Seite von Deck 13 offen.
Das ist legitim. Ja. Du hättest das nicht sagen dürfen. Wir hätten jetzt nämlich alle gedacht, du wärst voll kompetent. Aber
ich bin super vorbereitet. Nee, aber also Venetica. Also ich glaube, ein Magazin hat es sogar gemacht. Und die haben geschrieben, Lords of the Fallen, das und das erinnert uns doch an was. Und auch das kennen wir schon. Und zwar aus Venetica. Also, oh.
Ja, das genau.
War ein schöner Effekt gewesen, weil sie damit halt auch diesen ganzen vergleichen. Wobei, man muss diese Vergleiche ziehen, denn ich glaube auch, man wird sich schon bei Deck 13 überlegt haben, Mensch, dieses Gameplay von Bloodborne, das kommt halt zurzeit an, von Dark Souls, das kommt halt zurzeit an. Was können wir davon so ein bisschen für unser Spiel mit übernehmen?
Und finde ich aber überhaupt nicht schlimm.
Ist völlig legitim.
Absolut. Weil. Also ich finde auch diesen, das muss man jetzt auch wirklich am Anfang des Casts mal loswerden. Ich finde dieses ganze Hubei darum unheimlich anstrengend. Man kann halt wirklich nirgendwo, also wenn du dich mit Leuten triffst, die sich an solche Spielen interessiert sind, die halten halt die Spiele von so Dark Souls und Bloodborne unheimlich hoch, auch aus guten Gründen. Also ich liebe die halt persönlich auch, aber ich finde es halt irgendwie auch ermüdend, immer lesen zu müssen, das ist eine Kopie und das ist eine Kopie. Und das geht auch für andere Spiele.
Ja, klar.
Kommt ein Horrorspiel raus, irgendwie heißt es sofort, es ist eine Silent Hill oder Resident Evil Kopie.
Wenn man mal ehrlich ist, ja. Wenn man danach geht, haben sich Shooter, also Singleplayer-Shooter, ja, seit Quake nicht mehr weiterentwickelt. Also
ja, kein Scheiß. Ich hab,
kann man auch sagen, es sind alles Doom-Rip-Offs oder, keine Ahnung, Rise for Triad-Rip-Offs.
Ja, ja, ich hab vor.
Rise of the Triad so.
Ich wühle ganz gerne so auch in alten Spielbibliotheken und hab kürzlich in der Hand gehabt Killswitch für PS2. Kennst du das?
Ja, klar.
Ja, und das ist halt so ein Deckungsshooter, einer der ersten, die
ich
auch
Bloodfire. Ich fand den mega Hammer. Den habe ich auch auf dem PC damals gespielt.
Ja. Und das ist ja im Grunde genommen, also das ist ja, ich habe das eingelegt, gespielt und gedacht, Mensch, das spielt sich ja genauso wie alle Third-Person-Shooter heute. So hat sich ja nichts weiterentwickelt vom Spiel, gar nichts, bis auf die Grafik.
Ich fand den von der Story vor allem klasse, Killswitch, muss man sagen.
Ja.
Gehört zu den wenigen Spielen, die ich mich gerne erinnere. Aber ich sehe übrigens gerade, Deck 13 hat auch Luca und das geheimnisvolle Silberpferd gemacht. Ich finde das schön.
Ja?
Ein schönes Potpourri aus Spielen. Black Sails, das Geisterschiff, kennt man auch, wenn man jetzt zumindest Adventures mag.
Ich mag Adventures. Ich habe es auch gespielt, ich fand das gut.
Ja.
Sind gibt's schöne Sachen.
Viel zu wenige für. Also seit Black Mirror, finde ich, also gibt es bloß noch diese Daedalic Fun Adventures, aber so ernsthafte Adventures, ist ein bisschen mau geworden.
Ist ein bisschen mau geworden. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen warten, bis der Daedalic wieder neue Sachen bringt.
Okay.
Aber zurück
wir wollten über Lords of the Fallen.
Genau. Ja, jetzt haben wir es endlich mal gesagt. Lords of the Fallen ist die konsequente Weiterentwicklung von Venetica, spielt sich relativ ähnlich. Also man hat hier als Protagonisten aber nicht die, also bei Venetica war Scarlett, das war so eine junge Dame, die rächen möchte, dass ihr Verlobter ermordet worden ist. Sehr schönes Spiel übrigens. Hat sehr schlechte Kritiken gekriegt damals, habe ich nie verstanden. Ich fand das total cool. Aber es spielt sich halt auch sehr ähnlich. Es ist halt so ein Action-Adventure-Ding gewesen und auch Lords of the Fallen ist eigentlich ein Action-Adventure, was jetzt insgesamt aber vom Typus her ein bisschen massiger daherkommt, weil du spielst einen Typen, der aus so ein Häftling, wie heißt denn der nochmal?
Harkin.
Das ist auch so ein geiler Name, Harkin, das klingt wie Kinnhaken.
Ja, ne, Haki mit einem extrem geilen Synchronsprecher. Ich habe die deutsche ich bin eher so ein Deutschspieler, also ich mache so auf deutsche Synchro, auch bei Bloodborne jetzt. Aber die von Lords of the Fallen fand ich richtig geil, weil ich mag diesen Sprecher, der ja auch, ich kenne seinen Namen nicht, aber der hat ja auch den Edward Kenway bei Assassin's Creed 4 tadellos eingesprochen.
Also wirklich sehr, auch also von der Statur auch ein wirklich eindrucksvoller Mensch irgendwie. Super fette Rüstung und dem will man nicht im Wald begegnen.
Man muss ja bei ihm mit dazu sagen, der Harkin, das ist ja eigentlich ein Bösewicht. Aus unerfindlichen Gründen saß der ja im Kerker. Und deswegen hat er ja auch diese vielen Tätowierungen im Gesicht. Das wird einem quasi von den Rechtschaffenden dort auftätowiert, um die Straftaten aufzuzeigen.
Genau, das sind so kryptische Fantasy-Schriftzeichen. Das spart sich das Spiel auch so ein bisschen aus, was die Geschichte betrifft. Also die grobe Handlung ist, du musst in so eine Bergfestung und dort einen dunklen Lord sozusagen, also so einen Monster-Lord aufhalten, damit der nicht die ganze Welt zerstört. Eine ganz simple Fantasy-Handlung. Und du triffst dann unterwegs die ein oder andere Figur. Aber das Spiel spart schon so mit Details irgendwie auch. Das ist auch zuweilen ein bisschen schade, weil es ist nicht so mega, mega, mega kryptisch wie bei anderen Titeln. Also es ist jetzt nicht so, dass du dir das wirklich zu 200% zusammenpassen musst, weil du hast immer noch sehr erstaunlich viel Exposition für diesen Teil. Also es ist relativ viele Gespräche mit anderen NPCs und so. Aber es ist trotzdem zu wenig, um diese Figuren so richtig auszuschaffieren.
Ja, es ist halt nicht diese Dark Souls-Meta, aber also die grobe Story ist ja eigentlich die, dass du bist ja bist du ja nun aus dem Knast geholt worden, um Antanas dabei zu helfen, gegen Roga zu kämpfen. Die Roga, das ist halt so eine böse Dämonen aus einer anderen Dimension. dann reist du ja auch in diese Welt und dann findest du auch später heraus, dass der Antanas nicht ganz so der Saubermann ist. Und ja, es ist schon eine coole Story, wobei sie überhaupt nicht im Vordergrund steht. Also als ich das Spiel gespielt habe, habe ich überhaupt zu keiner Zeit mir groß Gedanken über die Story gemacht, weil das Spiel hatte ich halt einfach so vor sich hergetrieben.
Mhm.
Ja, du fängst dann halt an und dann musst du zuerst dieses Kloster erkunden, dann die Außenbereiche erkunden, dann musst du in diese Dämonenwelt rein, dann kommst du wieder zurück und am Ende wird dir dann quasi serviert, was dann wirklich passiert ist. Dann musst du halt eine Entscheidung treffen. Das fällt ein bisschen schwach aus, muss ich sagen, weil die letztendlich sehr austauschbar ist. Und jetzt, also es dreht sich alles um darum, dass du ja quasi selbst zu einer Art Gottheit aufsteigst.
Mhm.
Du kommunizierst ja auch dann mit Adir, was so ein alter Gott in dieser Welt ist, der ein bisschen gemein war und also eher so ein bisschen sehr hart war.
Mhm.
Und ja, am Ende musst du dich dann quasi dafür oder dagegen entscheiden. Was von der Sache her ganz, ganz cool ist. Aber was ich jetzt zumindest fand, das ist so meine härteste Kritik an Lords of the Fallen, was nicht nachhaltig war.
Mm, das stimmt. Da fehlt einfach ein bisschen etwas, um dich auch noch ein bisschen stärker mit den Figuren zu identifizieren. Das ist etwas, was mich auch erstaunt. Also wir haben ja vorhin gesagt, dass Deck 13 ja sehr viel Erfahrung eigentlich damit hat, Geschichten in Spielen zu erzählen. Und ausgerechnet da, das ist so der größte Schwachpunkt, war für mich auch der größte Schwachpunkt. So, es mangelt nicht unbedingt an der Atmosphäre, überhaupt nicht, weil die ist extrem geil, fand ich.
Ja, sehr, sehr gut.
Sehr, sehr, also es liegt vor allen Dingen an den ganzen Umgebungen, es ist wahnwitzig geil designt. Also es mag jetzt nicht so ausgefallen sein, es ist jetzt nicht unbedingt so von den Festungen und solchen Zeug, also jetzt nicht etwas, was man noch nie erahnt oder gesehen hat irgendwie, aber mein Gott, ist das gut gemacht. Also es gibt wirklich so Situationen, wo man einfach nur da steht und sich die Szenerie angucken möchte, weil sie so eindrucksvoll gestaltet ist, also nicht nur technisch, sondern auch wirklich mit sehr, sehr, sehr viel Fantasie zurechtgestaltet irgendwie. Es ist dann zwar nur eine Eisfestung oder so Zeug, also ne, Sachen, die auf dem Papier relativ einfach aussehen, aber sie wurden dann so lebendig und so detailliert in Szene gesetzt, dass du da einfach nur stehst und denkst, geil. Also so eine fette Eisrüstung, Festung habe ich noch nie gesehen, sozusagen. Und du hast auch immer diese, was wirklich sehr, sehr geil rüberkommt, ist halt auch diese Enge der Räume irgendwie. Also du hast sehr oft auch, also neben so großen Hallen, wo dann natürlich auch teilweise größere Kämpfe stattfinden, hast du auch sehr kleine, verwinkelte Gänge irgendwie. Und da kommt tatsächlich dann auch so ein beklemmendes Gefühl irgendwie rüber, weil diese Luft sich auch sehr dicht und sehr, sehr nebulös irgendwie anfühlt. Also sie haben es irgendwie geschafft, diesen Charakter von modrigen, engen Gängen irgendwie rüberzubringen, fand ich. Und das hat mir extrem gut gefallen.
Ja, und auch so diese Hilflosigkeit dieser Welt. Also man ist dann halt in diesem Kloster, die Mönche drehen da langsam so alle durch. Man erfährt ja auch dann später, warum. Dann trifft man auf die königliche Garde, also diese ganzen Krieger, die sind auch erstmal Hakin nicht wohlgesonnen. Also man hat ganz wenig NPCs, die einem wirklich mögen. Und ja, das, also man hat da wirklich schon dieses, also man hat eine sehr, sehr beklemmende Atmosphäre und auch so eine Endzeitstimmung. So.
Ja, das ist, man merkt schon, das geht alles so ein bisschen den Bach runter. Ne?
Also man hat es ja normalerweise bei so, Lords of the Fallen sieht sich ja auch so ein bisschen als Rollenspiel. Man hat ja normalerweise, dass man dann auch so über Wald und Wiese schlendert und mal 5 Ratten jagen geht.
Ja.
Oder, keine Ahnung, den Alpen krüppligen Bauer kurz mal das Feld macht, indem man halt 3 Heuballen von A nach B trägt. Das gibt's halt nicht bei Lords of the Fallen. Das Spiel ist halt von Anfang bis Ende sehr, sehr düster auch gehalten.
Mhm. Ja, es ist halt, also wie gesagt, es ist halt auch sehr, sehr verschneit. Also man hat, die ganze Umgebung ist halt sehr kalt, dadurch, dass es halt in so einem eisigen Bergland irgendwie spielt. So. Und das ist auch, ich finde, von den Witterungsverhältnissen halt auch natürlich sehr, sehr beklemmend irgendwie. Also
ja.
Sieht man da überhaupt Sonnenschein? Eigentlich gar nicht, ne? Also es ist tatsächlich alles bewölkt und verschneit und also das hat mir auch sehr, sehr gefallen, dass man dann irgendwie später dann rausgeht und durch den Schnee wartet. Das fand ich ziemlich cool.
Wobei halt Deck 13 leider dieses Potenzial nicht voll ausgeschöpft hat, weil du wirst halt in diese Welt so reingeworfen, ne? Du startest mit einer ganz kurzen Intro-Sequenz in dem man dann Harkin sieht oder einen Typen, der aussieht wie Harkin, wie er gerade mit einem Megadämon kämpft. Mhm. Danach kommst du in dieses Kloster rein, diese Bergfestung. Und dann bist du auch eigentlich schon drin. Du weißt nicht warum, du weißt nicht, woher du kommst, du weißt nicht, was der Haki mal angestellt hat, du weißt nur, ich bin jetzt hier. Hm. Und das fand ich ein bisschen schade, weil selbst ich muss immer diese Vergleiche zu Dark Souls ziehen, weil die halt eine ähnliche Meta-Erzählung haben.
Ja.
Bei Dark Souls hast du halt von vornherein immer, sage ich mal, eine gewisse Aufgabe gehabt. Bei Demon's Souls war es eben, bring den Oberdämon um. Bei Dark Souls war, finde das Geheimnis der Untoten heraus. Bei Dark Souls 2, finde den König. Bei Bloodborne, finde das Payerblood. Also, das sind zwar niemals die Endaufgaben in den jeweiligen Spielen gewesen, aber du hast am Anfang so eine grobe Richtung gehabt. Und das hat es ein bisschen schwer gemacht, sich so in diese Welt hineinzufinden. Mhm. Vor allem halt dann diese Jagd nach dem Antarnas, die so die ersten zwei Drittel des Spiels so anhält.
Ja.
Du weißt gar nicht mal, wer ist das überhaupt. Du weißt nur, Kaslo hat immer mal wieder mit ihm gesprochen. Und jetzt müsst ihr weiter. So, Kaslo war immer kurz nicht da, kam wieder. Oh, ich habe gerade mit Antarnas gesprochen.
Hm. Sind wir schon wieder bei Dark Souls.
Naja, du kommst leider um diese Vergleiche nicht drum her.
Haben wir nicht versucht, das zu vermeiden.
Du versuchst das, aber es wird dir nicht gelingen, weil ich glaube, genau damit haben sie am meisten versucht, aus diesem Potenzial zu schöpfen, halt diese kryptische Geschichte, die man sich erarbeiten muss.
Aber das ist ja nichts Exklusives für Dark Souls. Also ich gebe...
Nee, das ist
richtig. Ein kleiner Exkurs. Also großartig an der Souls-Reihe ist und auch an Bloodborne und so weiter, ist die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Das ist ja richtig geil gemacht, dass du durch Umgebungen läufst, die alle eine Geschichte erzählen, ohne dass das Spiel dir die Geschichte erzählt. Also im Prinzip kannst du alles vom Design ablesen, du kannst alles an, ne, jede Festung, die du da betrittst, jeder Raum, den du betrittst, hat irgendeine Vergangenheit irgendwie so. Und daran kann man erahnen, wie dieses Königreich vorher ausgeht. Und das ist fantastisch an der ganzen, auch Bloodborne, also wir haben ja schon einen langen Cast gemacht, wo wir drüber gesprochen haben, so großartig erzählt, aber immer mit dem Spiel im Vordergrund. Aber es ist ja nichts Exklusives für die Souls-Reihe, also es ist erstens gab es das bei diesen From-Software-Titeln schon vorher. Es gab ja auch so Sachen wie King's Quest und so, wo es dann vielleicht mal eine kleine Intro-Sequenz gab, aber das machen die gerne. Also es gibt auch andere Spiele. Und es ist vor allen Dingen etwas, was im Horror-Genre unglaublich verbreitet ist, weil Silent Hill zum Beispiel hat das früher auch schon gemacht zu PlayStation 1-Zeiten. Hat einfach ganz viel mit Details ausgespart, die sehr wenig Sequenzen gegeben und du musstest dir den Kram irgendwie zusammenreimen.
Das stimmt, ja.
Und das ist, also eigentlich ist dieser Ursprung, wenn dann aus dem Adventure- und den Survival-Horror-Bereich zu kommen, weil man das da halt gemacht hat, um die Fantasie des Spielers anzuregen. So, es ist grandios, dass man es übernommen hat, hier in dem Fall für Fantasy, weil man ist es ja also auch bei alten Rollenspielen so gewohnt gewesen, dass man sehr viel erzählt bekommt und dass diese Fantasy-Welt sich normalerweise auch in so einem Rahmen bewegt, den man einschätzen kann. Also man kennt die Regeln und man weiß so ziemlich genau, ja okay, es gibt wahrscheinlich dann auch die Monster, die kommen irgendwo her und man kann das alles irgendwie einordnen und so. Und der Reiz bei dem Horror-Genre ist ja immer, dass man nie so genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich der Aggressor und was sind denn jetzt eigentlich die bewegenden Mächte dahinter so. Und Dark Souls ist jetzt eins der prominenteren Beispiele und auch die ganze Bloodborne-Geschichte, also Bloodborne eigentlich sogar noch viel mehr, weil es ja in diese Gothic-Horror-Richtung geht, wo das dann auch mal in einem, ja wohl eigentlich ist Bloodborne eigentlich streng genommen auch ein Horrorspiel.
aber um auf Dinge zu kommen, also ich will jetzt nicht die ganze Zeit jetzt hier Dark Souls Vergleiche bringen, weil es gibt ja das Klassensystem. Ich
glaube, ja, damit genau,
kann man gut einsteigen, weil das muss man ja am Anfang machen. Man wählt am Anfang seine Klasse aus, man hat drei verschiedene. Du hast einen, also generell, es gibt keine Magieklassen. Also du bist immer darauf angewiesen, mit Schwert, also mit einer Kampfwaffe und einem Schild oder eben mit einem Zweihänder, aber du kannst jetzt nicht mit einem Stab rumrennen und kannst Energy Balls ballern. Du hast halt einen Krieger, also eine auf Nahkampf und Stärke fixierte Klasse. Du hast den Paladin, der auf Selbstheilung fixiert ist, und du hast noch eine, die mir gerade überhaupt nicht einfällt.
Ja.
Weil ich sie nicht gespielt habe.
Ich hab auch nur den Krieger gespielt. Also
den Easy Mode.
Den Easy Mode, genau. Das wollte ich gerade sagen, weil ich glaube, eins der größten Kritikpunkte am Spiel tatsächlich ist auch das Balancing. Das Spiel ist nicht so schwer, wie es am Anfang aussieht. Es
kommt durch das Klassensystem.
Kommt durch das Klassensystem, genau. Also wer den Krieger auswählt, wird es relativ einfach haben. Das ist ein ziemlich starker, flinker, resistenter Spielertyp, Klassentyp, der, also da kannst du einfach, also später im Spiel vor allen Dingen einfach durchbrechen. So. Also die einzige Herausforderung ist dann tatsächlich, man muss natürlich nach wie vor die Masse der Waffen und der eigenen Körperbewegung kontrollieren, das muss man nach wie vor lernen. Das ist auch etwas, was das Kampfsystem sehr, sehr auszeichnet und Spaß macht, dass du nicht so wie in einem Devil May Cry so ganz viele Schläge hintereinander irgendwie preschen kannst, sondern du musst halt mit deinem Schwert ausholen. Und dann gibt's noch so eine Rückbewegung und wenn du das entsprechend kombinierst, also Vor- und Rückbewegung und so weiter und so fort. Also dein Typ hat eine Masse. Das haben die Gegner aber auch. Deswegen gleicht sich das entsprechend aus. Man muss seine Attacken natürlich ganz, ganz genau timen, damit es irgendwie funktioniert. Lords of the Fallen ist aber trotzdem relativ großzügig, was das betrifft. Also man muss kontrolliert spielen, man kann jetzt nicht einfach drauf losbrechen, aber das muss ich schon wieder einen Dark Souls-Vergleich machen, aber es ist nicht so schwer und richtet sich vor allen Dingen an Spieler, die denen vielleicht Dark Souls viel zu schwer war. Das finde ich eigentlich persönlich ganz gut, weil ich kenne viele Leute, zum Beispiel der Manu hier auch aus unserem Cast, der sagt das selber auch, also mich interessiert die Dark Souls und die Bloodborne-Welt total, aber das Spiel ist so mega frustrierend so. Und für ihn wäre so ein, wäre Lords of the Fallen, und jetzt höre ich danach euch wirklich auf mit diesem Vergleichen. Aber
man kommt eben dann irgendwie doch nicht drum rum.
Ja, das ist aber auch weil es, ich habe es überall gelesen, deswegen muss man es jetzt wahrscheinlich auch mal sagen. Aber ich finde das, also Leute, die jetzt irgendwie alle drei Souls-Spiele gespielt haben, inklusive Bloodborne, die atmen Lords of the Fallen mal eben so zum Frühstück ein. Das ist einfach für die viel zu leicht, weil die es einfach jetzt irgendwie vier Spiele lang so getrimmt sind auf dieses relativ schwierige Spielprinzip, dass sie das jetzt irgendwie als sehr, sehr anspruchslos empfinden werden. Aber Spieler, denen halt die Souls-Reihe zu schwierig ist, zu frustrieren und die vielleicht auch einfach keine Lust haben, sich da so einzuarbeiten, denen kommt Lords of the Fallen da sehr entgegen, weil es halt relativ, ja, ich finde nicht, doch, es ist doch, es ist einsteigerfreundlich nach einer kurzen Eingewöhnung. Problem ist nur, ich finde trotzdem, dass dann halt die Klassen nicht so gut austariert sind. Ich habe irgendwie den Kleriker ausprobiert.
Ah, das war die dritte Klasse.
Das war die dritte, ne? Genau. Kleriker habe ich ausprobiert und den Krieger. Und der Krieger war wirklich sehr stark und sehr krass. Und man im Prinzip läuft man da so durchs Spiel durch. Und der Kleriker, der konnte nicht mal irgendwie 2, 3, 4 Schläge hintereinander machen, vernünftig, und da hatte ich dann später unheimliche Schwierigkeiten.
Man muss das Ganze mal ein bisschen genauer erklären, und zwar die Krux liegt ja in den Fertigkeiten. Du hast jede Klasse hat, glaube ich, 4 Fertigkeiten, und der Krieger, also der stärkebasierte Kämpfer, der hat halt einen ziemlichen Berserk. Das heißt, er teilt viel aus und steckt nichts ein. Und steckt auch viel ein. Und wenn man den halt immer oben hält, ist man halt ein relativer Arschtreter.
Ja.
Der Paladin, den ich gespielt habe, der hat übelste Selbstheilungsmöglichkeiten zum Beispiel. Das kommt aber erst so im zweiten Drittel so langsam, wenn man diese Skills halt so hoch gepusht hat. Zum Beispiel hat man dann die Möglichkeit, aus erhaltenem Schaden oder ausgeteiltem Schaden irgendwie so rum Lebenspunkte zu regenerieren. Später sogar komplett, wenn du diesen Skill aktivierst, Lebenspunkte zu regenerieren. Was man den ganzen Bosskampf so durchhalten kann. Mhm. Ich finde die Bosskämpfe gar nicht mal so leicht. Also zu sagen, dass Lords of the Fallen jetzt super leicht wäre oder wesentlich leichter, glaube ich nicht. Die Welt ist halt fairer.
Ja.
Bei anderen Spielen hast du halt, zum Beispiel nehmen wir mal Witcher im Dark Mode. Ich finde Witcher im Dark Mode ist das Schwerste, was ich so bisher gespielt habe. Finde ich auch schwerer als die Souls-Spiele, weil es halt auch echt, aber auch wirklich auf Hardcore getrimmt ist, wirklich komplett, weil man hat ja auch andere Schwierigkeitsgrade. Aber Witcher im Hard-Mode schickt dich von einer Arschloch-Situation in die nächste. Und das hast du bei Lords of the Fallen nicht. Du hast immer kontrolliertes Chaos. Aber dann hast du die Bosskämpfe, und die finde ich schon ganz geil, weil die haben alle ihre eigene Technik, die du erstmal raffen musst. Ne, zum Beispiel gibt's da den einen Boss, der ist so ein riesiger Fleischkloß, den kennt man auch wahrscheinlich von den ganzen Preview-Wallpapern. Der charged halt auf dich zu, und es ist unmöglich, also als Paladin den irgendwie groß Schaden zu machen, weil man nicht diese Krieger-Boosts hat, also diese Stärke-Boosts hat. aber cool ist, wenn man, genau wenn er angerannt kommt, sein Schild in den Boden rammt, was eine Schildfähigkeit ist, eine normale, dann prallt er von dem Schild ab und ist kurz benommen. Dann kann man ranchargen und dann muss man halt kurz Schaden machen. Und das, aber der Typ teilt halt auch unbedingt auch ziemlich krass aus. Also der hiebt dir halt zwei, drei Dinger rein und dann bist du tot. Also das ist, ich finde die Bosskämpfe finde ich sehr, sehr schön, weil die A super variieren und weil die auch verschiedene Phasen haben, die sie abdecken. Ich glaube, bis auf zwei Bosse, nämlich der erste Boss und dieser Spinnenboss, habe ich an allen Bossen bestimmt 10 bis 15 Versuche gehangen.
Ich finde die aber auch ganz geil in Szene gesetzt, die Bosse. Also die kriegen meistens immer so eine kleine Intro-Sequenz so und die wirkt halt immer schwer und auch mächtig. Also ich finde, was das Spiel einfach gut beschreibt, ist das Wort Masse. Gewicht.
Alleine der Endboss. Ja. Der Endboss, der, weiß nicht, können wir hier so ein bisschen drauf eingehen oder ist das für euch zu viel Spoiler?
Versuch mal spoilerfrei.
Okay, der Endboss, der schickt dir halt Leute entgegen, der haut Bodeneffekte raus, das ist alles auf einmal und du bist nur am, also die Welt fordert dich sehr wenig heraus. Es gibt zwei, drei krasse Gegner, zum Beispiel es gibt einen Gegnertypen, den kann man nicht tot kriegen, da muss man erst dem sein Herz finden, muss das erst zerstören, darauf muss man erstmal kommen, wenn man nicht mit einem Guide spielt. Das finde ich schon ziemlich geil. Also es gibt echt so zwei, drei Gegnertypen, an denen habe ich ganz lange gebraucht, bis ich die so ein bisschen, also ganz lange im Sinne von länger als beim ersten Versuch, um die wirklich zu kontrollieren. Und die Bosse haben es für mich dann wirklich rausgeholt, was die Spielschwierigkeit angeht, weil ich fand wirklich, jeder Boss empfand ich zu Anfang als unbesiegbar, also bis auf den ersten Boss. Ja. Weil der ist ja darauf ausgelegt, dass man, den kann man ja. Ich habe den in meinem Let's Play sogar ohne Schaden zu bekommen umgehauen. Und das ist auch geil, wenn du bei Lords of the Fallen diverse Perks erreicht bei den Bosskämpfen. Habe ich sogar mal eine Liste hier, weil das fand ich mal ganz interessant. Dann bekommst du Extras. Also so, du bekommst immer so eine Waffe. Und zum Beispiel beim ersten Boss, lese ich gerade hier, darfst du keinen Schaden nehmen. Beim zweiten Boss darfst du nicht mit einem Schild blocken. Bei einem späteren Boss darfst du nicht in Giftpfützen laufen. Oder du darfst von seinen Ads keinen Schaden nehmen. Und dann bekommst du verstärkte Waffen. Und das, finde ich, ist auch der einzige Wiederspielwert, den Lords of the Fallen letztlich hat. Es gibt natürlich New Game Plus. Auch das haben sie, ich will nicht sagen, übernommen. Ich weiß nicht, ob das auch Spiele schon vorher gemacht haben, außer die Souls-Reihe. Aber
das ist natürlich exklusiv. Es gab kein Spiel auf dieser Welt, das vorher gemacht hat.
Nee, gab's, also weiß ich nicht. Gab's das früher
schon? New Game Plus, das ist doch alter Hut. Also, echt? Ja, das ist aus dem, also ich würde sogar sagen, es ist ursprünglich im japanischen Spieldesign übernommen. Okay. Du konntest Super Mario zum Beispiel auf dem Game Boy schon dreimal durchspielen und es wurde immer schwerer. Super Mario Land, also das erste. Krass. Ja, das ist, dann wurden die Gegner halt schwerer, dann wurde es, also dann kamen mehrere Gegner dazu. Das Spiel wurde immer schwerer, aber du konntest es mehrmals durchspielen mit denselben Leveln. Das ist, also New Game Plus ist jetzt wirklich uralt. Das
ist auch mal für mich jetzt mal ganz interessant zu wissen, weil ich habe auch die meisten Spiele immer nur einmal durchgespielt. Das ist wirklich, das ist mit dem New Game Plus war ich wirklich zum ersten Mal bei der Souls-Reihe konfrontiert. Aber
ich sag das so gerne, die es gibt sogar im eigenen From Software Roster, also in der Bibliothek, wo du gerade dieses Beispiel schon wieder hattest, gibt es aber tatsächlich auch Spiele, die es auch darauf auslegen, die auch vom Spieldesign auf New Game Plus ausgerichtet sind. Es gibt zum Beispiel ein Horrorspiel, das heißt Koon. Und da musst du das Spiel 7-mal durchspielen, um es komplett gespielt zu haben, weil du mit 7 verschiedenen Charakteren 7 verschiedene Zeitepisoden sozusagen spielst. Irgendwie.
Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich daran, dass ich früher bei den Resident Evil Teilen, wenn man die nochmal durchgespielt, immer ein anderes Spiel auch hatte.
Genau. Also,
bei den ersten dreien
oder den ersten vier. Also, es gibt echt, also, New Game Plus ist auch gerne, also, es ist ein einfacher Weg, um den Wiederspielwert zu erhöhen, weil im Grunde genommen ist es für den Entwickler nicht so die große, nicht so ein großes Problem, die Werte irgendwie hochzusetzen, weil die Level sind ja schon da. Und aber für den Spieler ist es halt trotzdem eine doppelte Herausforderung. Und also wenn du, also gerade, ich meine sogar, dass man auch Super Mario World zum Beispiel dann auch danach nochmal durchspielen konnte, ein zweites Mal. Und dann gab es dann nochmal so eine Extra-Welt, so eine Herbstwelt oder so, wo sich die Farben nochmal verändert haben. Das wurde dann auch noch alles schwerer. Also es ist tatsächlich ein altes Prinzip. Ich weiß nicht, wie weit das zurückgeht, aber ich persönlich, meine persönliche Erfahrung war wirklich auf dem Gameboy Super Mario Land. So, das Spiel ging nur eine Stunde oder so. Und wenn man den Boss besiegt hat, dann konnte man einfach weiterspielen. Und ich hab's immer nur bis zur dritten Iteration geschafft. Irgendwann wurde es dann einfach so schwer. Es hat mein armes Kinderherz dann nicht mehr.
Ja, aber klar, jetzt wo du es sagst, ich habe das bei Resident Evil 2 damals sogar gemacht, weil es dann noch zwei weitere Bosskämpfe gab.
Genau. Also New Game Plus ist aber auch heute immer noch sehr beliebt. Also es ist ja auch, geil. Also man spielt das Spiel durch und gerade bei Spielen, wo mit Stats und mit Werten gearbeitet wird, fühlt sich das ja auch noch, wird es ja nochmal so entsprechend visualisiert. Da kriegst du ja als Spieler auch ein direktes Feedback, dass sich da was verändert irgendwie. Dann sind es halt nicht nur irgendwie zwei Gegner mehr oder so, sondern du siehst ja auch konkret an den Zahlen, dass das Spiel dann einfach erweitert ist. Und du hast ja auch das Gefühl, gewachsen zu sein mit so einem New Game Plus. Also du bist jetzt so gewappnet und bist jetzt so stark, dass du schaffst, das erweiterte, das richtige Spiel quasi zu spielen. Ja, genau.
Genau. Aber auch Lords of the Fallen hat ein New Game Plus, das wollte ich ja sagen.
Genau.
Und also es gibt zwei Sachen, wie man New Game Plus spielen sollte. Das eine ist, wenn man beim ersten Mal die Questline von Jedgar und Co. nicht gemacht hat. Das sind so Sidequests, die sind leider letztendlich auch nicht so befriedigend. Fand ich jetzt zumindest. Aber
ja, ich auch nicht.
Du hast halt wirklich die Möglichkeit, diese Superwaffen von dem Boss. Also bekommst immer eine Waffe von dem Boss, die ist meistens ganz gut. Mhm. Aber wenn du halt diesen Perk erzielst, zum Beispiel eben beim ersten Boss keinen Schaden nehmen, kriegst du sie nochmal besser mit einem fetten Boni drauf. Und im zweiten Durchlauf wird das Spiel natürlich schwerer, aber im zweiten Durchlauf ziehen auch die Fähigkeiten nicht mehr so krass. Also was wir ja gerade gesagt haben, dass das Klassensystem und das Klassenbalancing so ein bisschen an der Schwierigkeit rüttelt, das ist auf jeden Fall für den ersten Durchlauf so, aber sobald du im zweiten Durchlauf bist oder spätestens im dritten, kannst du halt nicht mehr als Stärke deinen Berserk reinhauen und einfach draufjeben, sondern da musst du dann wirklich damit leben, dass dir das nichts mehr bringt.
Was ich übrigens auch ganz geil finde, was mir gerade einfällt, ist, wie die das mit den Experience Points und dem Risikofaktor geregelt haben. Weil es gibt diesen so einen Multiplikator, der so lange hochgeht, bis du stirbst natürlich oder bis du die XP einlöst. Und das ist eine einfache, simple Idee eigentlich, um dir aber noch so ein bisschen Nervenkitzel daraus zu kitzeln. Nervenkitzel rauszukitzeln, das ist auch sehr schön. Und du hast im Grunde genommen, je länger du diese XP in der Luft hältst sozusagen und nicht gesichert hast, die sind ja dann sozusagen nicht auf der sicheren Bank, wenn du sie nicht irgendwo in Fähigkeiten reingesetzt hast, musst du damit rechnen, dass du, wenn du einen Fehler machst, diese XP dann auch sofort verlierst. So. Und dieser Multiplikator, ich weiß gar nicht, wie hoch der gehen kann, aber ich glaube, da gibt es irgendwie keine Grenze, ne?
Das weiß ich nicht.
Ich habe
so hoch gehen lassen, weil ich ein ziemlicher Angsthase bin in solchen Spielen. Ja,
aber ich fand das sehr, sehr reizvoll. Also gerade wenn du, man treibt sich dann selbst auch persönlich immer so ein Stück weiter, weil man dann halt irgendwie genau weiß, okay, die Belohnung wird umso größer sein, wenn ich diesen Gegner noch mache und diesen Gegner noch mache. Und gerade wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst und jetzt nicht so genau weißt, was jetzt hinter der nächsten Ecke passiert, welcher Gegner da auf dich wartet, vielleicht hast du ja einfach Pech und gehst durch die nächste Tür und hast da einfach ein fettes Vieh, was dich besiegt, oder du siehst es einfach nicht, weil es aus der Ecke rausgesprungen kommt und du machst einen kleinen Fehler. Und dann könnte es sein, dass dein schöner, wunderbarer Multiplikator und all die dicken XP, auf die du dich schon gefreut hast, alle weg sind. Und fühlt sich sehr, sehr cool an. Also das mag ich. Das ist auch so ein Faktor, der deine Spielweise natürlich auch extrem beeinflusst, so, der dich auch dazu antreibt, ein bisschen vorsichtiger vorzugehen. Also dass du da nicht einfach irgendwie reinspringst und um dich schlägst, sondern dass du tatsächlich auch genau auf die Umgebung achtest und genau überlegst, wie sind meine nächsten Schritte. Gerade je höher der Faktor halt ist und je mehr du zu verlieren hast.
Und sie haben ja auch ein Ablaufdatum, denn da läuft ja nebenbei immer eine Zeit, also du kannst dir nicht ewig Zeit lassen,
genau.
Was damit gut gepaart ist, dass die Checkpoints nicht ganz so nah aneinander liegen. Also wenn du echt Pech hast und du hast gerade das Gewölbe erkundet, stirbst du, dann ja, kommst du wieder an den Checkpoint und mit jeder, glaube ich, teilweise so mit jeder Zeit, also mit jeder, ich weiß nicht, ob das im Sekundentakt ist oder im 10-Sekunden-Takt oder im Minutentakt ist, aber die Anzahl der Punkte, die du wiederholen kannst, sinkt mit der Zeit.
Mhm. Ist aber auch so gesetzt, dass du nicht durchhetzen musst, wie gesagt, ne? Es ist ein angenehmer Zeitdruck. Also ich fand die Balance da genau richtig. Fand das sehr, sehr angenehm von der Spielgeschwindigkeit. Passte auch sehr gut zu dem Ablauf der Kämpfe und so weiter. Hat mir echt super gut gefallen. So eine Kleinigkeit eigentlich. Aber die hat mich lange Zeit im Spiel halt auch tatsächlich sehr, sehr motiviert. Irgendwie. Ja. Also sehr viel mehr als das übliche Klassensystem und dieses Erfahrungspunkte-Ding. So. Weil sobald man das Gefühl hat, irgendwas zu verlieren, ich finde, gerade dann machen solche Spiele, die sich halt sehr auf Atmosphäre und auch auf so eine Stimmung konzentrieren, auch am meisten Spaß. Und also Lords hat, dem geht natürlich so ein bisschen durch das Fantasy-Setting so halt dieser Gruselfaktor halt ein bisschen ab. Also es ist zwar alles verlassen, aber es ist jetzt nicht wirklich so beklemmend düster, sondern eher so, also angenehme Spannung eigentlich. Aber die wird dadurch halt eben erhöht, wenn du weißt, okay, in der Spielmechanik kann ich was verlieren. Ja. Und das kompensiert auch so ein bisschen dieses fehlende, ja, diese fehlende Verbindung, die du zu dem Harkin irgendwie hast. So. Also ich konnte mich auch nie wirklich im Spiel mit dem anfreunden, haben wir ja auch gesagt, dass die Geschichte ein bisschen dünn ist. Aber das überträgt sich dann so auf dich. So. Das ist so ein bisschen wie mit dem Speichersystem im Resident Evil. Da kannst du ja auch jederzeit irgendwas verlieren und da überträgt sich ja auch ein Teil der Spielmechanik dann so auf deine Emotionen während des Spiels irgendwie. Und das fand ich dann ganz cool. Ganz cool.
Ich finde, das hat vor allem früher Horror-Games ausgemacht. Mhm. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich das Remaster von Resident Evil gespielt habe.
Ja.
Wenn man jetzt heute, erstmal wird man mit Horror-Games ja vollgeschmissen, dann gibt es halt diese Indie-Games, die halt auf Jumpscares und sehr krasse Effekte setzen.
Mhm.
Ich fand, früher bei einem Silent Hill hat sich bei mir am meisten der Angstfaktor eingestellt, weil zum Beispiel bei Silent Hill 5 Homecoming waren die Speicherpunkte so ewig weit auseinander und du wusstest halt, ja, wenn ich jetzt sterbe, ich habe das eine halbe Stunde gespielt, ist die halbe Stunde weg, also hast du Schiss gehabt zu sterben.
Genau.
Weil dann auch ja die Heilressourcen geringer wurden und so weiter.
Ja, und das ist natürlich dann so eine mechanische Art, diesen Druck dann auf dich zu erhöhen. Aber der kann sich ja auch ganz gut mit dem Inhalten paaren sozusagen. Also wenn die Stimmung auch tatsächlich so düster ist und so, dann wird daraus eine ganz spannende, sehr interessante Mischung. Wenn du jetzt tatsächlich um die Ecke gehst und du kannst immer quicksaven sozusagen, wie es früher auch bei PC-Spielen halt auch häufig der Fall war.
Ja,
und die sämtliche Progression.
F6 und F5 drücken.
Ja, das ist jetzt auch zum Beispiel bei Evil Within, jetzt so als Gegenbeispiel, kleiner Exkurs hier, ist tatsächlich halt auch so ziemlich das Gegenteil. So, das Spiel ist knackig und schwer, finde ich, im Vergleich zu anderen Horrorspielen. Also ich fand es halt, zu anderen Computerspielen. Unter den Horrorspielen ist nicht das Schwerste unbedingt irgendwie. Man kann, kommt ganz gut durch. Aber es ist halt schon, man muss ein bisschen aufpassen, was man da so macht. Aber man hat durch die sehr, sehr häufig gesetzten Rücksetzpunkte eigentlich nicht so wirklich das Gefühl, dass man da jetzt großartig was verlieren kann. Da ist es dann zum Beispiel wieder zu viel. Aber es stimmt schon. Also ich fand Homecoming eigentlich unter den Silent Hills immer am schwächsten. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es im Vergleich zu heutigen Horrorspielen tatsächlich wieder richtig gut, ne?
Ich muss sagen, und damit werde ich mir jetzt den Hass der ganzen Resident Evil, Silent Hill-Fangemeinde aufhalten. Ich fand Homecoming das zweitbeste Silent Hill.
Echt, tatsächlich?
Das Beste ist für mich ungeschlagen Silent Hill 2. Also den ersten Teil, der ist mir aus damaliger Sicht war er geil, aus heutiger Sicht einfach zu muffig. Also wenn ich den heute spiele, diese PS1 Grafik und ja, es ist natürlich geil vom Setting her, aber ich war damals 14 als Silent Hill, nee, es war 12 als Silent Hill 1 rauskam, es war 1998, glaube ich. Und ich habe dann Silent Hill 2 wesentlich mehr gefeiert, vor allem wegen diesem Story-Kniff am Ende. Das war das erste Mal, dass mich ein Spiel so überwältigt hat, als dann am Ende, da kannst du ja...
Ja, nicht verraten, aber...
echt? Ja. 14 Jahre später darf man es immer noch nicht verraten?
Nee. Okay. Es gibt nämlich so unheimlich viele Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Oder die vielleicht erst vor ein paar Jahren oder so mit Computerspielen angefangen haben. Und das darf man denen nicht nehmen. Das ist so, es ist halt wie mit Shadow of the Colossus oder so. Man darf,
okay,
es gibt bestimmte Dinge. Also Leute, die es wissen, die nicken. und wissen ganz genau, was für ein wunderbares Kunstwerk sie dort konsumiert haben.
Das hat irgendwie was von dem Rap. Und wenn ihr wisst, was ich meine, nickt mit dem Kopf.
Ja, aber das ist halt so.
Ja, du hast ja recht.
Man darf es nicht aussprechen. Das ist wie, da sind wir wieder bei Voldemort und Harry Potter. Aber nein, also im Ernst, es ist halt so, also ein großartiges Erlebnis. Und,
also Silent Hill 2, erstmal der Weg, da man konnte damals ja noch dieses Rätsel-Level variieren, ja. Das extrem, das war schön, für ja. Das Action-Level minimal, weil man ja keinen Shooter wollte, aber dafür das Rätsel-Level hoch, perfekt. Mhm. Also perfekt, schöner ja. Kann man ein Spiel nicht machen. Silent Hill 3 fand ich dann auch ganz cool, Silent Hill 4 fand ich schrecklich, muss ich sagen.
Echt?
Hat mir überhaupt nicht gefallen.
Das war nicht cool. Also guck mal, das so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Aber ich fand, ich fand nämlich, dass Silent Hill 4 so merkwürdig war, so strange und so out of place, dass das mir sofort gefallen hat. Weil es einfach so, weil sie einfach alles ganz anders gemacht haben als in den vorherigen Teilen. Sie haben so viel verändert. Und das Spiel ist einfach nur surreal. Das ist wie Kafka. Auch so die Raumaufteilung und so. Das fand ich total geil. Also ich will nicht sagen, dass die Geschichte jetzt mega gut ist. Also gerade im Vergleich zum zweiten oder ersten Spiel überhaupt nicht. Also da haben sie es wirklich ein bisschen einfach gemacht, so was die Grundhandlung betrifft. Aber so diese ganze Raumwirkung und diese Stimmung und auch so die Musik und die Soundeffekte, ist halt krass. Also ich fand den vierten echt gut. Ich fand ihn wirklich auch besser als den dritten, muss ich sagen. Also dritte von der Vierer-Trilogie, die damals noch von dem Originalteam gemacht wurde, fand ich den dritten am schwächsten. Wo mir der eigentlich auch ganz gut gefällt. Aber der dritte war einfach ein bisschen zu sehr so Richtung Action-Mainstream für mich, fand ich.
Ja. Und dann kommen wir halt jetzt zu Homecoming. Und ich weiß, viele mögen bei Homecoming nicht, weil es so ein sehr, sehr explizite Shooter-Elemente hat. Weil man hat eben dann angefangen, auf ein Third-Person-Shooter-Interface zu setzen. Aber ich finde von der Story her, von der Atmosphäre, vom Soundtrack und auch natürlich vom Ende her und wie man das alles erfährt, fand ich den fünften, der ist für mich wirklich der zweitbeste.
Interessant.
Da war nämlich die Speicherpunkte teilweise eine Dreiviertelstunde auseinander. Das weiß ich, ich habe damals das Spiel ja auch auf YouTube gespielt und ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt, weil ich wusste, wenn ich jetzt sterbe, muss ich das alles nochmal zocken und das dann echt für den Arsch. Also
ich merke schon. Ja, wir müssen irgendwie mal was über Silent Hill machen.
Definitiv.
Ja, also auch gerade über Homecoming. Also ich hatte kürzlich schon jemanden in meiner Freundesliste entdeckt, der Homecoming dann nachgeholt hat. Was wohl daran liegt, dass das Climax, die Entwickler, deren Legacy of Kain wurde ja leider gecancelt vor ein paar Wochen. Vielleicht hast du das mitgekriegt.
Ich bin nicht unbedingt so ein Legacy of Kain Fan, aber.
Ja, aber Square Enix hatte so ein Legacy of Kain Spiel in der Mache.
Sie haben doch immer noch, also dieses Nosgoth, dieser kostenlose Online-Brawler.
Ja.
Was natürlich kein richtiges
Legacy of Kain. Nein, also ich meine jetzt wirklich Singleplayer und alles. Und ist jetzt Material rausgekommen, da gab es irgendwie so ein Vertical Slice. Von einem Entwickler, der zu Präsentationszwecken halt, wie gesagt, produziert worden ist, der wurde dann irgendwie geleakt auf YouTube und ich fand, das sah total cool aus, weil auch wieder sehr, sehr eerie und sehr seltsam und auch so ein bisschen, man hat da schon so ein bisschen bemerkt, dass die vorher Kontakt mit der Silent Hill-Reihe hatten, weil da einfach auch sehr geile Horrorelemente irgendwie drin waren und das wahrscheinlich haben deshalb einige Leute dann jetzt halt Homecoming ein bisschen nachgeholt, weil es halt derselbe Entwickler ist. Collective und Climax.
Ich finde, wie gesagt, Homecoming, ich glaube, es hat am meisten darunter gelitten, dass es eben doch ein bisschen shooterlastiger war. Aber letztendlich von der Story her, finde ich, ist es ein Spiel, was Silent Hill auf jeden Fall so präsentiert, wie Silent Hill präsentiert werden will.
Meine Güte, das sind wir jetzt abgeschwiffen worden.
Genau, aber wir waren ja dabei, wie weit Speicherpunkte auseinander liegen. Und früher, man kennt es eben von PC-Shootern, drückst du F6, machst du Quicksave, drückst F5, lädst du das letzte Quicksave. So hat man ja alle Shooter gespielt. Das kann man natürlich nicht, aber es gibt eine andere coole, eigentlich ein uncooles Feature, was aber cool ist, wenn man es spielt. Und zwar ist es das Upgrade-System der Waffen. Mhm. Wir haben noch gar nicht erwähnt, dass es noch so eine so eine Magie-Waffe gibt. Du bekommst halt am Anfang einen Handschuh und mit dem kannst du halt so Ki-Granaten oder Geschosse oder so abfeuern, was dann so deine zweite Waffe ist. Die hat jede jeder hat die, also jeder der drei Klassen hat diese Waffe. Mhm. Und es gibt ein Upgrade-System. Und das funktioniert relativ cool, denn du findest überall im Spiel Runen, mal große und mal kleine. Und dann gibt es einen Runenschmied, den findet man auch. Und bei denen kann man die dann entweder, nee, man muss die, glaube ich, erstmal extracten. Muss man mit seinen Erfahrungspunkten, glaube ich, machen. Je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte man gerade hat. So viel kann man da reinstecken, also mit so viel Power kann man die extracten, kommen halt bessere Runen bei raus und dann gibt es Giftrunen. Das ist, glaube ich, das ist das zweite Feature, was das Spiel extrem leicht macht. Wenn man sich Gift auf die Waffe haut, natzt man einfach alles weg, weil das Gift einfach so krass stackt, dass man, also bei Bossen nicht unbedingt, also ich habe auch schon Bosse mal scherzhaft mal mit den Gift-Dots gemacht, aber das braucht ewig, bis die runterticken. Aber bei normalen Gegnern, wenn man da noch ein bisschen hochgeskillt ist, also selbst bei den etwas größeren, Giftschuss drauf und einfach im Kreis rennen. Try hit me, try hit me, try hit me. Und dann fällt der irgendwann um.
Es ist, ich weiß nicht, ob die mit Patches diese Balancing-Schwierigkeiten ein bisschen ausgeglichen sind. Da habe ich habe es nämlich mit den Patches noch gar nicht gespielt, wenn ich ehrlich bin.
Nee, du? es gibt einen DLC, der soll aber nicht so toll geworden sein. Das hat mir, glaube ich, Manu hat mir das so sogar erzählt. Nee, ich habe das Spiel in der Urversion gespielt. Also, was auch, jetzt mittlerweile kam, weiß ich nicht. Aber es gibt halt diese Upgrade-Runen, die gehen halt auf verschiedene Zusatzeffekte, wie halt zum Beispiel Feuer oder Gift. Und gerade der Gift-Bonus ist extrem stark.
Ich bin mir sicher, dass sie es ein bisschen angepasst haben. Das müssten wir dann aber nochmal verifizieren. Also es sind, also zumindest für die PlayStation-Version sind ein paar Patches rausgekommen, habe ich gelesen. Da gab es am Anfang so ein bisschen Probleme mit der Framerate hier und da. Irgendwie diese Probleme sind wohl weg und ich bin mir sicher, dass sie da ein paar Werte angepasst haben. Wir reden jetzt hier von der Fassung, die wir damals zum Release, also letztes Jahr, nur damals, wie das klingt, als wäre das irgendwie 20 Jahre her. Nein, also letztes Jahr im November kam das ja raus und oder vielleicht ein bisschen früher. Und die Version haben wir gespielt und da gab es das noch, diese leichten Balancing-Probleme. Ich finde aber nicht, dass es das Spiel so großartig kaputt macht. Im Gegenteil. Also unterm Strich finde ich die Leistung halt auch generell von Deck 13 einfach krass. Ich meine, das ist ein überschaubares Team. Die haben jetzt nicht irgendwie 400 Mitarbeiter wie bei Ubisoft, sondern es ist halt wirklich ein kleines, zweistelliges Team. Die haben mal eben. Was heißt mal eben, aber die haben wahrscheinlich mit sehr, sehr akribischer Fleißarbeit einen Titel geschaffen, der auf dem Weltmarkt einfach gut aussieht. Und das muss man mal hinkriegen. Finde ich.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob die da jetzt mit gekauften Assets gearbeitet haben.
Nee.
Haben das alles selbst? Ihr habt ja mal.
Das ist auch sogar eine eigene Engine. Also es ist ja auch.
Ja, mit Deck 13 ja gesprochen. Also ihr wisst da wahrscheinlich mehr als ich.
Ja, das ist ja auch eine eigene hausgeschriebene Engine. Also das haben wir nicht mal zurückgegriffen auf Unreal oder sowas, sondern es ist wirklich alles selbst geschrieben, alles selbst aus der Taufe gehoben und deswegen ja die große Überraschung. Also die Erwartung wäre jetzt gewesen, dass sie auf Basis dieses Fundaments, auf dieser Engine und mit dem, was sie bisher gemacht haben, den zweiten Teil da machen können und dann kommt halt CI Games und nimmt den die IP weg. So.
Ja, ganz absurd. Das ist eigentlich ziemlich absurd, vor allem weil der Titel auch so erfolgreich war. Ich glaube, das konnte niemand nachvollziehen, diese Entscheidung. Ich glaube, die offizielle Begründung von CI ist, dass man irgendwie unzufrieden war mit der Zusammenarbeit. Gut, das wird man in der Öffentlichkeit sowieso nie wissen, was da passiert ist, aber es verwundert eigentlich alle, weil das Spiel so unglaublich erfolgreich war.
Ja, zumindest auf der Skala eines deutschen Spiels, ne? Also,
ja, klar, also nicht auf der Skala von GTA, aber zumindest was man, also man darf ja nicht vergessen, dass das nicht alle Spiele sich millionenfach verkaufen. Also ich weiß, ein Witcher 2 hat sich ein paar hunderttausend Mal nur verkauft und war trotzdem ein erfolgreiches Spiel. Schlimm wird's ja, es kommt noch an, wie viel Geld man da reinsteckt, ne? Zum Beispiel so einen Tomb Raider hat sich 5 Millionen Mal verkauft, dieses großartige Reboot. Und erst dann wurde das Projekt profitabel. Und da merkt man natürlich, wie viel Kohle da reingeflossen ist. Oder in so einen Destiny mit den angeblichen 500 Millionen. Da wird es natürlich eine deutsch-polnische Co-Produktion wesentlich weniger gekostet haben. Und dementsprechend ist man ja auch mit weniger Verkäufen schon erfolgreich. Und dass alleine so ein Spiel einen Erfolg hat, weil Deck 13 ist jetzt ja kein AAA-Entwickler. Also die haben jetzt keine fetten IPs wie Battlefield oder Call of Duty, sondern die haben halt dann so Spiele gemacht wie halt Blood Knights, was eben nicht so erfolgreich war zum Beispiel. Oder eben halt Venetica und Black Sails und die Ankh-Reihe. Aber das sind ja noch keine Garanten für 20 Millionen Sales am ersten Wochenende.
Ja.
Und dafür ist für diese, wenn man das sich so als Background nimmt, ist eigentlich der Erfolg von Lords of the Fallen schon sehr, sehr groß.
Ja, respektable Leistung. Also ich finde auch vor allen Dingen, weil wir kennen die deutsche Spielelandschaft ja besser als andere Leute außerhalb von Deutschland so, aber es steht halt im Regal neben anderen großen internationalen Produkten und steht einfach gut da. Irgendwie.
Ja.
Und also es hat auch, also in die internationale Presse hat jetzt auch nicht vernichtende Kritiken oder so, sondern es wurde auch eigentlich recht positiv aufgenommen, auch wenn es jetzt nicht die Überkritiken waren, aber durchaus positiv.
Es hat ja auch berechtigte Mängel, muss man sagen.
Aber also, es wurde halt insgesamt positiv angenommen so, und es ist schon, also ein verdienter Preis, den sie jetzt gekriegt haben.
Definitiv. Wenn man sich mal anschaut, wie sich da die Spielelandschaft entwickelt hat, Daedalic zum Beispiel. Daedalic war ja früher, das mag man heute gar nicht glauben, war das so eine Art Indie-Entwickler gewesen.
Ja.
Das ging ja dann erst, da muss ich mal ein bisschen Selbstbeweihräucherung machen, eigentlich erst durch die Let's Play-Riege. Vor allem natürlich durch Gronkh, der dann eben diese Spiele genial fand, schon immer, und dann halt auch auf YouTube gebracht hat. Da fing es eigentlich erst an, dass sich Daedalic zu einem konkurrierenden Spieleentwickler entwickelt hat, der halt auch plötzlich ganz, ganz groß auf dem Markt vertreten ist, wo der plötzlich bei Amazon-Toplisten nach oben schießt. Was ja vorher nie so der Fall war, was jetzt auch nicht schlimm ist, weil es waren immer schon coole Games gewesen. Aber die deutsche Spielelandschaft, wen haben wir da noch? Wir haben jetzt Crytek, aber die entwickeln ja eigentlich eher für den internationalen Markt und sind auch nicht mehr so erfolgreich, wie wir jetzt ja leider wissen. Dann gibt es noch Calypso. Und das war es auch eigentlich so an den ganz großen Namen.
Ja, an den großen Namen war es das so.
Noch Deck 13. Und wenn man sich das dann mal so als Background nimmt, kann man eigentlich sagen, dass Lords of the Fallen, sag ich mal, nach Crysis 2 mit eines der erfolgreichsten in Deutschland gemachten Spiele der letzten 10 Jahre ist.
Also gut, es gibt natürlich noch so den Bereich um Koch herum, also um Koch Media herum. Es gibt noch King Games zum Beispiel, die haben
Book of Unwritten Tales.
Genau, ja.
King Arts heißen die, glaube ich. King Arts.
King Arts, und dann gibt's sind
so erfolgreich?
Ich weiß nicht. Also Keen hat zumindest das Sacred 3 gemacht irgendwie. Das wurde zwar.
Ja, scheiße.
Das war gut. Das hatte nur den falschen Namen. Das war scheiße vermarktet.
Ja, okay, das stimmt. Aber
das ist ein Unterschied.
Aber so, wenn man von Sacred 3 fand ich, war für mich als jemand, der Sacred gespielt hat, mal ein ziemlicher Arschtritt. Aber
ja, das ist ein Unterschied. Also es ist ein Arcade-Action-Spiel, ein gutes Arcade-Action-Spiel. Ich hatte sau viel Spaß, aber ich habe noch nie vorher Sacred gespielt. Und dann habe ich Sacred 2 eingelegt und mich gefragt, das ist doch eigentlich wie Diablo so. Und dann habe ich erst recherchiert und dann hatte ich auch einen Podcast damals mit Jagoda gemacht. Viele Grüße an der Stelle. Und sie war halt ein riesen Sacred 1 und 2 Fan und gesagt, ey, das geht gar nicht. Ist halt irgendwie, das ist halt ein Arschtritt für die Fans so. Und stimmt, also es ist halt, ich finde, es ist kein Verbrechen, wenn ein Spiel sein Genre wechselt irgendwie so. Aber dann sollte man vielleicht mit einem Untertitel erkenntlich machen, das ist ein Spin-off. Das ist jetzt nicht Sacred 3, es ist nicht die Fortführung dieser Grundidee von Sacred 1 und 2, sondern es ist irgendwie, wir haben dieses Szenario übernommen und die Welt, aber daraus hat eben ein anderes Spielprinzip gemacht. So, und da hätte niemand was gesagt.
Man sollte es nicht so als Hauptreihe.
Genau, und dann steht da halt eine 3 hinter und du erwartest eben, das ist halt sowas wie so ein Action-Rollenspiel. So. Und sicherlich waren Elemente davon drin, aber es war eigentlich eher so ein Gauntlet-Brawler. So. Ich fand den persönlich aber geil, mir hat das Spaß gemacht, aber die haben halt richtig Ärger gekriegt wegen der Vermarktung. Und es war aber jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Schuld von King Games ist, sondern eher des Publishers, weil die hätten ja schon sagen können, wir machen das wie bei Sacred Citadel zum Beispiel,
ja.
Da wird deutlich, das ist ein Spin-off. Und wenn es den Leuten nicht gefällt, oder die Erwartungshaltung ist dann halt eine andere so. Und ich glaube, da wäre Sacred 3 sehr viel besser aufgenommen worden, hätten sie diese 3 am Ende weggelassen. Aber das ja, nur am Rande. Also, das, ich würde aber schon sagen, dass Sacred 3 schon so ein recht großes Spiel war. Also, es sieht auf jeden Fall groß aus, war ja auch wirklich sehr gut gemacht eigentlich. Ansonsten weiß ich nicht. Ja, doch, hier, wie heißen die Jungs? Piranha Bytes und so?
Piranha Bytes mit ja. ihrer leider etwas missglückten Gothic-Reihe zum Ende hin. Ich weiß nicht, letztens haben wir uns mal den Spaß gemacht, also ein Freund von mir hat sich den Spaß gemacht und hat in einem Stream, hat er Gothic 3 Götterdämmerung, hat der in der ungepatchten Fassung gespielt. Das war einfach mal so ein Goal. Ja, das auf jeden Fall ziemlich bucklastig.
Ja, aber das wäre...
Bei mir klopft es gerade an der Tür. Du, können wir ganz kurz mal pausieren?
Ja.
Alles klar. Und dann bin ich auch schon wieder da.
So, aber da so. Kommen, wir können ja sowieso so langsam mal zum Schluss kommen. Ja. Warte mal, Schnittmarke. 1, 2... Wo waren wir denn gerade?
Wir waren bei Gothic 3 Götterdämmerung, aber ich glaube, das geht schon wieder zu weit vom Thema ab.
Ja.
Und zwar, ja, also Lords of the Fallen, also ich bin der Meinung, jetzt mal ohne das jetzt genau recherchiert zu haben, dass auf jeden Fall Lords of the Fallen respektabel eines der erfolgreichsten deutschen Spiele der letzten Jahre ist.
Ja, und das ist auch gut so. Und vielleicht sollte man weniger meckern, mehr Anerkennung. Hört mal auf mit diesen ganzen... Jetzt haben wir es auch im Podcast ein paar Mal gemacht, aber hört mal auf mit diesen ganzen Souls-Vergleichen.
Ja, also ich würde das Spiel nicht anhand von Souls messen. Also Souls-Vergleiche würde ich machen, alleine der Veranschaulichung. Also wenn ich kann jetzt von niemandem erwarten, dass er Venetica gespielt hat, wenn ich mit dem über Lords of the Fallen spreche. Aber ich weiß, dass viele Dark Souls gespielt haben. Und da kann man natürlich sagen, es ist so ähnlich wie bei Dark Souls. Was es nicht heißt, das Spiel ist von Dark Souls kopiert, aber die Systeme sind sich in mancherlei Punkte ähnlich. Aber ich würde es nie an einem Dark Souls messen, weil das beginnt ja schon bei der Spielzeit. Und das ist so das, was man auch noch mit dazu sagen muss, was dem Spiel seinen Rollenspielcharakter so ein bisschen nimmt. Mit knapp 15 Stunden, man kann es sogar in noch weniger schaffen im ersten Durchlauf, ist das Spiel jetzt eher nicht auf Langzeitmotivation ausgelegt. Also Lords of the Fallen.
Nö, das ist eigentlich relativ kompakt halt auch. Also wer
das ist will, so ein Wochenendtitel,
finde ich. Ja, wer will, der kann da halt natürlich die New Game Plus Sachen halt auch spielen. Das ist auch sicherlich ein Anreiz, aber nicht jeder ist halt der Spieltyp dafür. Ne? Auch, also manche spielen es halt einmal, um die Geschichte zu erleben und so weiter und einmal so diese. Ne, und viele hören danach ja meistens auch auf irgendwie.
Ich kenne immer noch viele Videothekenspieler. Die gehen freitagabends in die Videothek, leihen sich dort ein Spiel aus und bringen das dann Montag wieder mit. Und dann bis dahin wollen sie es halt durchgezockt haben.
Ja, klar.
Also die setzen sich dann halt auch eine ganze Nacht hin und machen dann 10 Stunden Sessions, um dann halt so einen Prügler, also einen Spielzeitprügler wie, keine Ahnung, Witcher 2 halt an einem Wochenende durchzuziehen, zumindest jetzt mal die Hauptstory.
Mhm. Ja, klar. Und
das gibt's immer noch. Also ich finde auch, Rollenspiele sollten nicht so ewig lang sein. Also ich fand's auch gut, dass Bloodborne jetzt wieder kürzer geworden ist, weil es ist leider, also wir werden es jetzt nächste Woche erscheint ja, oder übernächste Woche erscheint ja Witcher 3, was ja schon mit über Skyrim-Ausmaßen angekündigt ist. Ich sag mal, davon kann ich aber auch nur eins im Jahr spielen, aber auch dann nur, wenn das Spiel auch dementsprechend geil ist. Also dieser Anspruch von ein Rollenspiel muss mindestens 40 Stunden Spielzeit bieten, finde ich ein bisschen blöd. Also ich sag mal, dass man vor allem ist es ja auch oft in die Länge gezogen. Das hat man nämlich bei Lords of the Fallen nicht. Genau. Lords of the Fallen hat eine sehr schön knackig erzählte Handlung, ohne dass ihr die Puste ausgeht. Also man hat wirklich so nicht das Gefühl so, ja, wir könnten jetzt zum Ende kommen, aber nee, lass jetzt mal noch schnell dort ein Feuer ausbrechen, dass er da noch schnell hinrennen muss und da auch noch mal sich durch die ganze Stadt und das Schloss arbeiten muss.
Das so, ist auch dieses, sehr angenehm. Also ich finde es
in die Länge ziehen so.
Ja, also wie gesagt, habe auch so 15, 16 Stunden gebraucht und ich lasse mir eigentlich auch immer ganz gut Zeit bei solchen Spielen und das ist schon voll in Ordnung und voll gut. Finde ich auch angenehm. Also ich bin gespannt, wie das bei Witcher ist. Das stimmt, das kommt ja echt schon nächste Woche. Da bin ich Oh, sehr geil, da freue ich mich drauf. Aber das Ding ist halt, was sie da angekündigt haben, dass du 200 Stunden brauchst und so, oh Gott, die werde ich wahrscheinlich nicht investieren in so ein Spiel.
Das kommt drauf an, wie sie es gemacht haben. Also ich glaube, Witcher wird für mich so ein langsames Spiel, wo ich echt mich abends von Sidequest zu Sidequest arbeite. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es gibt ja so eine schöne Seite, How Long to Beat heißt die.
Ja.
Da kann man schön nach... Und 13,5 Stunden ungefähr braucht man durchschnittlich für die Hauptstory von Lords of the Fallen. Ich finde, das reicht auch aus, weil ich kenne viele, die schaffen es nicht mal so lange, sich auf ein Spiel zu konzentrieren. Ich meine, gerade bei uns, du wirst es ja bestimmt auch haben und ihr werdet es ja auch haben, dass ihr mit Mustern quasi beschmissen werdet.
Ja, es geht. Aber wir müssen halt viel spielen, ne? Also
ja, genau,
Muster kriegen wir jetzt weniger, aber die Sache ist, wir müssen halt trotzdem uns viele Sachen irgendwie angucken, um natürlich die Woche vollzukriegen.
Richtig, und da kann man klar, natürlich ja. nicht, denk mal so, aus eurer Sicht würde ich jetzt schätzen, ihr habt jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, sage ich mal, in der Woche jetzt 4 80-Stunden-Spiele durchzuzocken, weil. Nee,
absolut, ja.
Da ist man dann auch mal froh, dass es auch Games gibt, die ein bisschen kürzer. Ich weiß, der gute Tino Hahn von IGN, der vergleicht immer den Spielepreis mit einer Kinokarte. Mit einer Kinokarte bekommst du für 10 Euro, das ist jetzt sein Beispiel, das übernehme ich jetzt mal einfach nur, bekommst du im Schnitt 2 Stunden Unterhaltung. Das heißt, wenn ich für einen 40-Euro-Spiel 8 Stunden Unterhaltung bekomme, ist es zumindest vom Geld her lohnenswert.
Das ist eine merkwürdige Umrechnung, finde ich immer, weil ich finde, das Erlebnis muss irgendwie auch gut sein. Also Spielzeit alleine reicht nicht. Aber das ist halt eben der Punkt, wo Lords ganz gut, also wirklich sehr gut die Zeit auch füllen kann. Also wenn es irgendwie sich anfühlt wie rumgrinden und rumeiern, dann macht es irgendwas falsch und es ist bei Lords halt einfach nicht.
Wenn man anfangen muss vor dem Boss, so wie bei Final Fantasy, wenn man dann erstmal noch vor dem Boss kämpfen noch mal zweimal durch irgendeinen blöden Wald rennen muss, um noch mal 2-3 Level zu pumpen.
Ja, das kann dann wirklich sehr, sehr anstrengend werden. Also ich glaube, wir empfehlen es, ne? Also Lords of the Fallen. Also wir haben du bist ja zum ersten Mal zu Gast. Genau. Bei uns gibt's halt so eine Special-Empfehlung. Wir sagen dann immer 120%.
Okay.
Und ich würde sagen, Lords ist auf jeden Fall ein 120er. Also trotz der Kritik finde ich es halt schon ziemlich cool. Ich spiele das auch gern. Ich überlege halt wirklich auch jetzt nochmal diesen New Game Plus zu machen und irgendwann demnächst, wenn das Sommerloch vielleicht kommt oder so. Und also ich kann es nur empfehlen. Also gerade jetzt ist der Preis ja auch ein bisschen gesunken, jetzt ein paar die Zeit nach dem Release und es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Also wer Bock auf sowas hat, Fantasy-Action-Adventure, der wird damit, glaube ich, schon ziemlich glücklich werden.
Ja, vor allem wer noch was braucht, um jetzt die Zeit bis Witcher 3 zu überbrücken, aber nicht dann noch 5 Jahre noch warten zu müssen. Also meine persönliche Empfehlung ist, Lords of the Fallen ist für jeden geeignet, der auf Action steht, der auch auf Rollenspiel-Action steht, der auf satte Bosskämpfe, wer auch auf geile Grafik steht, also auch die Grafikhuren werden da wirklich bedient. Problematisch wird es nur, wenn man auf eine nachhaltige Story. Also wenn man jetzt möchte, dass man da jetzt eine doch schon eposhaftige Story serviert bekommt, das gibt's nicht. Aber dafür hat man wirklich, wie ich finde, eine schöne, mit einem angemessenen Tempo gefüllte Spielzeit, die keine Durchhänger hat und mit den schönsten Bosskämpfen, die ich seit langem gesehen habe, jetzt mal Bloodborne ausgeklammert. Also jeder Boss seinen eigenen Kniff, sein eigenes Design, also fand ich sehr, 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 sehr toll.
120%.
140%.
Oh,
nein, also weiß ich nicht. Also ja. ich find's auf jeden Fall cool. Also sollte man gespielt haben, wenn man auf solche Games steht.
Jojo.
Kostet nicht mehr viel. Ich sehe gerade bei einem Händler, dessen Namen ich aus werbetechnischen Gründen nicht nenne, 28,99 für den PC, 40 Euro für die Xbox und 44 für die PlayStation 4. Das ist in Ordnung.
Das ist voll okay, ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, Christian, dann haben wir ja jetzt lang und ausführlich mit 1325 Abschweifungen. Also heute ist ja auch, also zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist ja auch Freitag.
Genau.
Da darf man sowas mal zum Wochenende mal ein bisschen längeren Cast.
So. Wie lange sind eure Casts so im Schnitt?
Also zwischen 25 Minuten und einer Stunde ist schon relativ regulär geworden.
Ah, okay. Irgendwie
so. Ja, also es gibt Leute, die wünschen sich das alles ein bisschen kürzer, was blöde ist. Oder zumindest bei denen, die ich moderiere, reden wir doch schon relativ lang. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Es liegt wahrscheinlich an mir, aber die meistens komme ich irgendwie bei 40 Minuten, zwischen 40 und einer Stunde komme ich mal raus. Also es kommt auch immer auf das Thema an. Also manchmal spricht man ja auch über so Sachen, die jetzt nicht so umfangreich sind, so sagen wir mal etwas einfacher gestrickte Spiele, so Action-Spiele, Arcade-Spiele, da redet man jetzt nicht so lange drüber, aber doch, wir sind auch ganz gut im Schnitt.
Alles klar.
Okay, cool. Christian, also dich, ich werde dich verlinken im Blogpost auf deinem YouTube-Kanal. Wer mehr über dich hören möchte, also zu sehen gibt es dich wahrscheinlich nicht. Oder machst du auch so Videocam-Geschichten?
Ja, manchmal,
aber manchmal.
Nur ganz selten.
Okay, also wer mehr von dir hören, sehen, erfahren möchte, der möge doch bitte auf den YouTube-Kanal klicken von dir. Gibt es einen Namen dafür?
Ja, der heißt Hyuga und da gibt's auch ein komplettes Lords of the Fallen Let's Play.
Ah, für die ganz Faulen.
Für die ganz. Ah, da könnte man wieder drüber
reden. Nein,
also, Let's nicht, Plays, nicht, aber nein.
Nicht schon wieder. Also,
nein, ich fange nicht an.
Aber die. Ja. Okay, aber ich verlinke dich im Blogpost und so und wenn ihr, also ich glaube nicht, dass Fragen offen sind, aber wenn Fragen offen sind, natürlich eiskalt in die Kommentare. Wir können uns aber auch mal gerne schreiben, ob wir mal wirklich was zu Silent Hill machen sollen. Oder speziell gerne über bestimmte Teile. Also ich glaube, die Reihe ist so groß und gerade jetzt, wo PT, wo Silent Hill jetzt gecancelt worden ist und so, wäre es wahrscheinlich interessant für manche zu erfahren, warum die Reihe denn so einen guten Ruf halt auch hat. So, vielleicht sollte man sich in mehreren Episoden, das wäre so mein spontaner Gedanke, retrospektivenmäßig sich dann immer so 3-4 Teile vornehmen und dann einfach mal so drüber schnacken. Also wenn ihr das wollt, dass wir das mal tun. Und Christian wäre jetzt insofern für Silent Hill Homecoming der Ansprechpartner, dann schreibt uns in die Kommentare, ob wir das machen sollen.
Also ich fänd's cool.
Ich fände es, glaube ich, auch ganz gut. Über die From-Software-Spiele zu sprechen, wäre bestimmt auch mal ganz interessant, ne?
Naja, da habe ich außer der Souls-Reihe nur diese Mecha-Shooter gespielt. Armored Core. Mhm. Die sind brechend schwer. Also generell, From-Software macht ja nur brechend schwere Spiele. Also Armored Core ist auch nochmal schwerer als Dark Souls, finde ich.
Ja, ich spiele halt hauptsächlich die Horror-Dinger von denen und das sind schon echt schwierige Sachen, das stimmt. Also, aber das glaube, das wäre dann doch mein eigenes Thema. Müssen wir mal gucken. Sag uns doch, was ihr wollt.
Mau ab.
Genau. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Danke.
Bis dann.
Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja klar, gerne. Immer wieder. Bis dann. Tschüss.